So, liebe Geschwister, auch ich möchte euch begrüßen heute, herzlich willkommen heißen zum Gottesdienst. Es ist sehr schön, hier drinnen ist warm und ich sehe von mir eine volle Gemeinde fast. Und es ist schön, dass wir so in einer Gemeinschaft mit dem Wort Gottes uns beschäftigen und dass der liebe Gott uns durch seinen Heiligen Geist unsere Herzen, unsere Sinne aufmacht, dass wir verstehen, was er uns heute sagen möchte und dass wir das auch umsetzen in unserem Leben, dass das eine Ermutigung sein kann für uns, für unser Leben. Wir haben gesungen in diesem Lied, du hast uns hergerufen und darum sind wir hier. Ich fange jetzt mit diesem Satz an. Wer von euch fühlt sich von Gott gerufen und deswegen ist er heute gekommen? Ich danke euch. Das ist nicht nur ein Lied, das wir singen, sondern wir spüren, Gott hat uns gerufen und deswegen sind wir heute hier. Ihr hättet auch zu Hause bleiben können, wäre vielleicht im Bett noch schön, weich und warm, aber man muss rechtzeitig aufstehen, muss sich auch vorbereiten, muss auch in die Gemeinde kommen. Und das geht nicht einfach so, sondern der Herr ruft uns auf. Zweiter Punkt. Er ruft uns nicht nur auf, in die Gemeinde zu kommen, sondern er ruft uns auf, in seine Nachfolge zu treten. Das ist viel mehr, als nur in die Gemeinde zu kommen, sondern in seine Nachfolge zu kommen, Jesus nachzufolgen. Und jetzt möchte ich das nicht, aber ich weiß, wenn ich jetzt wieder die Frage stelle, wer fühlt sich gerufen, in die Nachfolge zu kommen, dann bin ich mir sicher, alle sind berufen. Wir alle sind berufen. Sonst wären wir nicht hier. Sonst wären wir nicht das, was wir sind. Warum erzähle ich das? Ich möchte mit euch anfangen mit einem Text. Es geht wieder um Ruf. Ruf von Jesus. Lukas Evangelium Kapitel 9. Warum folgen wir Jesus nach? Warum haben wir unsere Entscheidung für Jesus getroffen? Jesus ruft alle Menschen, aber es kommen nicht alle. Ein interessanter Text war mir in Lukas Evangelium Kapitel 9, ab dem Vers 57. Lukas 9, ab dem Vers 57. Hier steht es so bei Luther, in der Lutherbibel. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Aus welchem Grund folgen Menschen Jesus? Was ist der Grund? Ich komme mit dir, egal wo du gehst. Ich bin ständig mit dir. Und Jesus kennt die Menschen. Jesus kennt die Gedanken. Und er sagt, mit anderen Worten, mein Lieber, sehr gerne, aber du musst wissen, ich habe nichts, wovon du vielleicht Nutzen haben könntest. Ich habe gar nichts. Hier auf der Erde habe ich nichts. Dann geht der Text weiter. Dann sprach Jesus zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Wir wissen nicht, wie alt der Vater war. Es muss nicht sein, dass er so direkt vor dem Tod stand. Vielleicht hat er irgendwelche Verbindung mit dem Vater. Lass mich zuerst mal, dass diese Zeit zu Ende kommt und dann habe ich mehr Zeit, dir nachzufolgen. Vers 60. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Da kommt wieder ein anderer, Vers 61, und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also schwere Worte haben wir auch hier. Einer kommt und sagt, jetzt mal so eine Zusammenfassung, ich möchte dir folgen. Ich habe gesehen, was du machst und so. Super, sehr gut. Sensationell. Ich gehe mit dir. Und Jesus sagt, wenn du so denkst, wirst du wenig Nutzen davon haben. Ich habe nichts. Aus diesem Grund sollst du mir nicht nachfolgen. Ändere, überlege deinen Grund. Zu einem anderen sagt er, komm, und zu einem dritten, aber es gibt Menschen, die vielleicht ihre Entscheidung für Jesus in die Länge ziehen. Zuerst muss das und das geschehen. Ich würde mich für Jesus entscheiden, aber nicht jetzt. Lass mich jetzt in Ruhe. Es gibt noch Zeit. Ich habe noch einiges zu erledigen und erst dann folge ich Jesus nach. Das ist sehr gefährlich, möchte der Text uns auch sagen. Denn eine Situation zieht auch eine andere Situation nach sich. Und wenn man immer denkt und immer denkt, es noch das, nur noch das, nur noch das. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die so in einem gewissen Alter waren. Und dann war immer, wenn ich Rentner bin, dann werde ich Jesus nachfolgen. Was bewegt dich, Jesus nachzufolgen in jungen Jahren, in den besten Jahren des Lebens? Das ist eine wichtige Frage. Ich möchte noch einen Text mit euch lesen. Matthäus Kapitel 19. Da ist die Rede über die Jünger Jesu, die die Entscheidung getroffen haben und Jesus nachgefolgt sind. Matthäus Evangelium Kapitel 19, ab dem Vers 27. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Eine interessante Frage. Eine direkte Frage. Jetzt bin ich in die Gemeinde gekommen. Jetzt bin ich dein Nachfolger. Sag mal, was bekomme ich dadurch? Was bekomme ich davon? Jesus aber sprach zu ihm, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Was für eine Verheißung! Aber diese Verheißung bezieht sich auf eine künftige Zeit, nicht jetzt. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du nicht jetzt auf dem Thron sitzen, sondern in der Herrlichkeit Gottes. Und wir Menschen sind manchmal wie die Kinder. Es gibt eine Geschichte, ein Pastor hat das so mit Kindern etwas ausprobiert. Die Kinder waren so ungefähr 7, 8 Jahre alt. Und dann hat er in der Gruppe gesagt, ich habe jetzt mal $10 oder 10 Euro, kann man nehmen, in meiner Hand. Ihr könnt oder jeder von euch könnte einen Schein $10 bekommen. Aber ich sag's euch, wenn ihr volljährig seid, mit 18, 19, gebe ich euch $1,000. Was willst du lieber haben? $10 jetzt gleich oder 1000 Dollar, wenn du 18 Jahre, wenn du volljährig bist. Was würdest du entscheiden? Und da steht in diesem Artikel, was ich gelesen habe, dass die Kinder so sehen, gib, was du gibst, egal wie viel, aber gib's gleich. Wer wartet bis noch, wie viel, 10 Jahre sollen noch vergehen? Wer weiß, was in diesen 10 Jahren passiert? Und so, aber gib mir, was du mir gibst, aber gib mir jetzt gleich. So sind die Kinder manchmal, ach, so sind wir auch Menschen, genauso. Wenn Gott sagt, folge mir nach, und Petrus fragt dir eine ehrliche Frage, er hat keine Rüge bekommen wegen dieser Frage. Natürlich, was wird uns passieren? Was haben wir davon, dir nachzufolgen? Und interessant, dass Jesus hier auch ehrliche Antwort gibt. Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf den Thronen. Das bezieht sich auf die Zukunft. Und ich sehe, wir als Christen, als Adventisten, wir haben nicht so viel, obwohl Gott segnet uns, Gott beschützt uns. Wir haben so viele Erfahrungen mit Gott, der mit uns ist und uns gesegnet hat. Aber unsere Hoffnung ist in der Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 15, ich weiß jetzt nicht welcher Vers, aber er sagt, wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen, ihr kennt den Text, was sind wir dann? Die elendsten von allen Menschen. Wenn jemand nur jetzt auf Jesus hofft, das ist nicht das, was Gott uns gibt. Und Jesus hat nicht die Menschen gerufen in seine Nachfolge, damit ihnen hier gut geht. Sondern sie müssen da und dort Entbehrungen erleben. Sie müssen da und dort auch etwas loslassen. An dieser Stelle muss ich euch erzählen, jetzt habe ich Bibelstunden mit einer Frau. Sie war in der Gemeinde Marienberg und jetzt im Moment kommt sie nicht mehr, ist sie nicht Adventist, sie ist so Besucherin war gewesen und da wollte sie Bibelstunden und wir haben Bibelstunden miteinander. Und dann hat sie gesagt, sie hat einen Traum und sie wollte mir einen Traum erzählen und sie ist so beunruhigt mit diesem Traum. Sage ich, okay, ich bin kein Traumdeuter, aber wenn dich das beunruhigt, dann sag mir, interessant. Sie sagte, sie hat geträumt, dass sie eine Braut sein soll. Und da im Traum ist auch Hochzeit des Lammes genannt. Sage ich, okay, Hochzeit des Lammes, den Begriff kennt sie schon. Und da habe ich auch ein Brautkleid bekommen. Aber als ich anziehen wollte, hat mir nicht gepasst. Und da wollte ich ein anderes Kleid, aber es gibt kein anderes, gab kein anderes Kleid, nur dieses eine Kleid. Und dann sagt sie, da waren irgendwelche Schneiderinnen, sagt man so, die etwas da verändern können, aber an diesem Kleid konnte man nichts mehr verändern. Ich passe gar nicht in dieses Kleid rein. Und ich weiß, ich habe gehört, dass der Teufel auch Träume gibt. Und ich bin jetzt beunruhigt. Ich bin kein Traumdeuter, aber an dieser Stelle habe ich gesagt, dieser Traum ist von Gott. Gott möchte dir ein Kleid, weißes Kleid geben, aber der passt dir im Moment nicht. Der passt dir nicht. Und wenn das Kleid dir nicht passt, musst du etwas verändern. An deiner Figur. An deinem Leben. Und gestern habe ich Bibelstunde gehabt, habe gesagt, ja, gibt es so Leute, die verschiedene Bilder retuschieren. Und irgendwie so ein Bild und so, hier passt es nicht, weg damit, hier passt es auch nicht, weg damit. Und wir haben auch irgendwo gesehen, in den Werbung für welche Diäten und so, und dann gibt es ein Bild vorher und nachher. Das ist, viele Bilder sind retuschiert. Und dann sage ich, lass uns mal über dein Leben nachdenken. Vielleicht musst du etwas retuschieren in deinem Leben. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest und wenn du das Kleid anziehen möchtest, musst du auf deinem Bild etwas wegnehmen. Und dann, sie ist sehr offen, haben wir offen gesprochen über welche Dinge. Wie ist es mit Sabbat, Heiligen? Wie ist es mit anderen Dingen? Wie ist es in deinem Lebensstil? Wie ist das alles, was die Bibel sagt? Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich danke dir für diesen Traum. Und die Frau ist sehr beunruhigt. Der Geist Gottes kann an ihren Herzen wirken. Jesus ruft uns auf, ihm nachzufolgen. Jetzt würde ich mal weiterlesen. Vers 29 in Matthäus Kapitel 19. Und wer Häuser und Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Bis hierher. Wenn wir bereit sind, unser Leben, unser Lebensbild zu retuschieren, an den Punkten, die uns nicht passen, Gott gibt seine Belohnung dafür. In einem alten Advent-Echo habe ich etwas Interessantes gelesen, möchte ich das euch erzählen. Ein Mann, wahrscheinlich ein Geschäftsmann, hat Gott verklagt. Er hat gehört eine Predigt und der Pastor in dieser Predigt hat gerade diesen Text zitiert. Hat gesagt, wer bereit ist, einiges für mich zu tun, der wird hundertfach so viel bekommen. Das hat Gott versprochen, steht auch in der Bibel. Und der Pastor hat erwähnt himmlische Bank. Bitte seid bereit, euer Geld, euer Vermögen in die himmlische Bank anzulegen. Und der Mann, der hat zum ersten Mal gehört, und dann, weil er Geschäftsmann war, da waren es so voll Kopf mit Zahlen. Und er hat gemeint, wenn ich jetzt 10.000 Dollar in diese Bank einlege, dann wird es vielleicht hundertfach so viel, das heißt noch zwei Nullen dazu, das sind 1 Million. Ach, das ist doch ein gutes Angebot. Und dann hatte er sich interessiert, was soll er machen? Er würde mal so vorsichtshalber nicht viel da investieren, aber 10.000 Dollar. Und hat gleich mit dem Pastor gesprochen, er würde das in diese himmlische Bank investieren. So steht er in, ich weiß nicht welcher, an Advent-Echo. Und dann war gerade die Sammlung für Afrika, für irgendwelche dort Projekte, die sie hatten, für die Kinder dort und so weiter. Und das ist jetzt das, was aktuell ist. Und dann sagt er, okay, dann mache ich mit. Und dann gibt er seine 10.000 Dollar für ein Projekt in Afrika. Weil da der Pastor gesagt hat, die himmlische Bank bringt hundertfach zurück. Ein Jahr ist vergangen, 2 Jahre sind vergangen, er hat nichts bekommen. Und da steht auch im Text, dass es ihm schlechter ging, aus seiner Firma, seiner Arbeit, und jetzt dieses Geld, was er da angelegt hat, und noch hundertfach mehr, das wäre für ihn eine sehr gute Sache. Und hat er mit der Kirche gesprochen, aber sein Geld war schon längst irgendwo. Er kann das Geld nicht zurückbekommen. Von wo denn? Von Afrika. Also solche Sachen kann man nicht zurückfordern. Und er war irgendwie so empört, dass er zum Rechtsanwalt gegangen ist und dass er nicht die Kirche verklagt hätte, weil die Kirche hat sein Geld nicht. Er hat direkt dort gespendet für einen guten Zweck. Aber Gott verklagt er. Denn Gott hat in seinem Wort versprochen, er gibt hundertfach so viel. Von 10.000 noch zwei Nullen, das sind Millionen. Das ist etwas Großartiges. Warum folgen wir Jesus nach? Was hat er uns versprochen? Was können wir bekommen? Wir folgen dir nach, sagt Petrus. Was wird uns geschehen? Und Jesus sagt, ihr werdet auf den Thronen sitzen. Mit mir auf meinem Thron. Und das ist mein Thema für heute. Auf dem Thron Gottes zu sitzen. Das ist unser Ziel. Es gibt vier Kategorien der Christen. Ich möchte diese vier Kategorien jetzt erwähnen. In der ersten Kategorie sind die Christen, so sagt man, die einfach so als Namenschristen, wenn du jemanden fragst, ob er Christ ist, ob er an Gott glaubt, dann kriegt man die Antwort, ich bin römisch-katholisch oder ich bin evangelisch oder so. Und es gibt viele Menschen tatsächlich in dieser ersten Kategorie, die zufrieden sind, einfach so auf dem Papier zu stehen. Sie zahlen auch Kirchensteuer und so weiter und nichts anderes. Keine irgendwelche tiefe Interesse für die Bibel oder für Gott, aber auf jeden Fall, die sind Christen. Die erste Kategorie. In der zweiten Kategorie sind die Gläubigen, die ein ruhiges Gewissen haben wollen, die so eine innere Ruhe. Sie beten jeden Tag. Das sind die Christen, die sagen, ich bete jeden Tag in der Früh. Und wenn ich an einem Tag nicht gebetet habe, dann spüre ich Unruhe in mir. Aber wenn ich mit Jesus die Zeit verbracht habe an diesem Tag, dann bin ich sehr glücklich und gesegnet an dem Tag. Zweite Kategorie. Die dritte Kategorie sind die Menschen, die Angst vor Gott oder Furcht vor Gott haben, von den Gerichten Gottes, zorniger Gott. Die haben Angst vor dem höllischen Feuer. Das erwähnt die Bibel. Hebräer 10, Vers 31 steht, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wir können uns vorstellen, dass es auch solche Christen gibt, auch unter uns Adventisten, die diese Gerichtsbotschaften und auch Feuer und auch Verfolgung und auch Höhle und alles Mögliche aus diesem Grund Jesus auch nachfolgen. Und sie treffen ihre Entscheidung, weil da ein Prediger war, der so gedonnert hat und er spricht über das Feuer, über den zornigen Gott. Und es gibt welche, die Angst bekommen. Und wenn man Jesus nachfolgt aus Angst, das ist nicht die besten Beweggründe. Und in vierter Kategorie sind die Menschen, die hier und jetzt gerettet sind durch die Gnade Gottes und als gerettete Kinder Gottes leben in dieser Welt. Und das scheint die beste Lösung zu sein. Zu glauben, dass Gott uns gerettet hat, dass Jesus durch sein Blut uns gerettet hat und wir leben jetzt als gerettete Kinder Gottes. Wir als gerettete Kinder Gottes, nach dem Wort Jesu, werden auf den Thron sitzen. Ich möchte gerne einen Text mit euch lesen, in Offenbarung Kapitel 3, Verse 20 und 21. Offenbarung Kapitel 3. Es geht um den Thron und es geht um die den Weg bis dorthin. Offenbarung Kapitel 3. Ihr wisst, in Kapitel 2 und 3 sind diese sieben Schreiben an sieben Gemeinden. Und das ist jetzt für die letzte Gemeinde. Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Allein dieser Gedanke, wo Jesus auch zu Petrus gesagt hat, Petrus fragt, was bekommen wir? Jesus sagt, ihr werdet auf den Thron sitzen, Throne bekommen, mit mir sitzen auf dem Thron. Dieser Gedanke verbindet diese zwei Texte. Nur die Frage ist, welcher Weg führt bis dorthin? Wie viele Stufen muss man gehen, um so hoch zu kommen, auf den Thron Gottes zu sitzen? Es war mir interessant, mal im Internet zu googeln und über Fernsehturm in Nürnberg etwas zu erfahren. Und jetzt frage ich mal euch, vielleicht weiß jemand, wie viele Stufen gibt es zum Gipfel auf dem Fernsehturm in Nürnberg? Überraschung, die Frage. Aber ich sag's euch, ich habe gegoogelt. Gesamthöhe von Fernsehturm in Nürnberg ist 292,8 Meter. Und der Turmkorb da oben ist 50 Meter hoch. Bis zum Aussichtsgeschoss sind 1170 Stufen. Es gibt auch Stufen, man kann auch hochgehen mit Stufen. 1170 Stufen, wenn du hochkommen möchtest auf diesen Aussichtsgeschoss auf dem Turm. Wie viele Stufen gibt es zum Thron Gottes? Ich habe nur wegen dem Bild das genommen. Der Thron Gottes ist viel höher. Und wie viele Stufen? Wir haben gelesen in diesem Text, dass es nur 5 Stufen gibt. Bis zum Thron Gottes nur 5 Stufen. Und das möchte ich mit euch, diese 5 Stufen, in Betracht ziehen. Aus dem Text, den wir gelesen haben. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jetzt kommen die Stufen. Wenn jemand seine Stimme hören wird, die erste Stufe, zum Thron Gottes zu kommen, die Stimme Jesu zu hören. Er klopft an unseren Herzen, an jedem Herzen. Kann es sein, dass wir das überhaupt nicht hören? Also wenn jemand meine Stimme hören würde. Es gibt so viele Stimmen um uns herum. Es gibt so viele laute Stimmen. Es gibt so viel Wettkampf. Es gibt so viel Konkurrenz. Es gibt so viele Gedanken, was wir noch erreichen wollen. Aber dabei ist auch die Stimme Jesu. Wie viel Wert geben wir der Stimme Jesu, der auf unseren Herzen klopft? Wenn wir unsere Entscheidung treffen und sagen, Jesus, Herr Jesus, ich bitte dich, öffne du meine Ohren, dass ich deine Stimme höre. Wir haben auch in der Sabbatschule gesprochen, es gibt viele Patriarchen und viele Leute im Alten Testament erwähnt, die Gott hat zu ihnen gesagt. Ich habe mich oft gefragt, auch als junger Mensch, wie haben sie die Stimme Gottes gehört? Haben sie so richtig gehört, die Stimme Gottes, wie ihr jetzt meine Stimme hört und ich eure? Wie hat Gott ihnen gesprochen? An einer Stelle lesen wir, dass die Stimme Gottes leise ist. Ganz leise. Nicht mal Erdbeben, nicht mal Feuer, nicht mal irgendwelche andere Dinge, sondern eine leise Stimme. Und wenn du leise Stimme Gottes hören wirst, dann musst du dich konzentrieren, dann musst du richtig das wollen, Prioritäten setzen im Leben. Also, was ich mir hier geschrieben habe, die erste Stufe zum himmlischen Thron ist seine Stimme hören. So kommt aus dem Text raus. Und Jesus sagt am Ende, wer überwindet? Wer überwindet? Wir müssen viele Sachen überwinden, um die Stimme Gottes zu hören. Zweite Stufe. Und die Tür des Herzens aufmachen würde für Jesus. Haben wir es so gelesen? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, erste Stufe, und die Tür auftut. Es ist nicht nur damit alles getan, die Stimme Gottes zu hören. Es ist auch nicht da alles getan, in allen diesen lauten Welt um uns herum und alles, was wir erleben, die Stimme Gottes zu erkennen, sondern auch das Herz aufzumachen. Die zweite Stufe. Jesus sagt, wer überwindet? Auch bei dieser Stufe ist es etwas zu überwinden. In deinem Leben, in deinem Alltag, in deiner Lebensphilosophie überhaupt. Wenn jemand meine Stimme hören wird und sein Herz aufmachen wird. Merkt ihr? Das sind zwei verschiedene Sachen. Und eigentlich die zwei Sachen, die zueinander gehören. Die Stimme Gottes zu hören und sein Herz aufzumachen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, mit allen Konsequenzen. Wenn du die Tür aufmachst, dann geht er rein. Da musst du mit Konsequenzen rechnen. Denn es geht nicht, dass du weiter so an ihm vorbeigehst, sondern er ist jetzt da. Und wir wissen, wenn wir einen hohen Gast zu uns ins Haus bekommen, da kannst du nicht jetzt schlafen gehen oder machen irgendwas, lass ihn alleine dort. Ich weiß nicht, so wie ich euch kenne, ihr würdet nicht den Gast alleine hier lassen, mir ist egal, sondern man versucht etwas für den Gast zu tun und Jesus ist jetzt Gast in unserem Herzen. Erste Stufe, wer meine Stimme hören wird, zweite Stufe und die Tür des Herzens aufmachen wird, sagt Jesus, zu dem will ich reinkommen. Zu wem will ich reinkommen? Jetzt hast du in dieser Stufe, ich habe schon vorhin erwähnt, Jesus in deinem Herzen. Sprüche 4, Vers 23, nur schnell. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Jetzt ist dein Herz gefragt auf dieser dritten Stufe. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Wenn du Jesus in dein Herz reinnimmst, das ist automatisch zu erwarten, dass du genauso lebst, wie Jesus gelebt hat, sagt die Bibel. Galater 2, Vers 20. Paulus sagt, ich lebe, aber nicht ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Also wir sehen, wir kennen alle diese Texte. Es ist nicht einfach so, ich mache die Tür auf und Jesus kommt rein und jetzt lass ihn dort gut versorgen, gib ihm was, etwas zu essen, zu trinken und jetzt lass mich in Ruhe, ich mache, was ich will. Wenn du Jesus in deinem Herzen trägst, das ist die dritte Stufe, dann beeinflusst das auch dein Leben. Und deswegen auch an dieser Stelle sagt der Text hier, wer überwindet. Auch da ist es viel zu überwinden. Vierte Stufe, was sagt Jesus? Zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Was ist Abendmahl mit Jesus zu halten? Wir wissen, was Abendmahl bedeutet. Und ihr kennt dieses Gespräch zwischen Jesus und den Juden in Johannes Evangelium Kapitel 6, wo er gesagt hat, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer es isst und trinkt, er hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. So geht der Text weiter. Johannes Evangelium Kapitel 6, 53, 54 und die folgenden Verse. Also diese Texte sind uns bekannt, Abendmahl mit Jesus zu halten. Jesus kommt nicht in unser Herz einfach so. Er möchte uns besuchen. Er möchte für uns so einen Kaffeeklatsch machen oder irgendwas. Nein, er will das nicht. Er will mit dir Abendmahl halten und essen. Du bist eingeladen, sein Leib zu essen, sein Blut zu trinken. Und wir erwähnen immer das beim Abendmahl, das Blut Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das brauchst du. Sonst kann man den Thron Gottes gar nicht erreichen. Und das Brot, was wir essen, das Brot ist mal so bekannt, das ist ein Symbol für Kraft geben. Wenn jemand so stark und schwer zu arbeiten hat, dann muss er viel essen, braucht er Kraft. Brot ist ein Symbol dafür. In geistlichem Sinne brauchst du Kraft, auf dem Wege Gottes zu bleiben. Und je mehr die Zeit vergeht, je mehr sich die Sache in der Welt verändert, in der heutigen Zeit, vor allem die jüngere Generation, wer jetzt auf der Seite Gottes bleibt, er wird nicht nur ein Stern, nicht nur die Krone bekommen, sondern voll mit Sternen. Das ist die Generation. Und ich bin kein Prophet, aber ich frage mich, gibt es noch etwas Schlimmeres, was kommen soll? Was wir erleben in der Politik überhaupt, das ist wie, was die Politik macht und jeder hat Möglichkeit und Recht zu tun, was ihm gefällt. Tu das, was dir passt, egal, es gibt keinen Gott und so weiter. Wie anti-autoritäre Erziehung bei den Kindern. Und die Kinder heute können alles machen. Und es wird in der Zukunft, wenn es so weitergeht, du kannst dem Kind nichts verbieten, du kannst nichts machen. Und jemand hat gesagt, jetzt versuche ich aus dem Gedächtnis zu zitieren, die Kinder, bei denen nicht gebetet wurde, vor diesen Kindern wird die Welt in der Zukunft zittern. Die Kinder, die in der Wiege nicht die Gebete der Eltern bekommen haben, sondern du lässt mal die Kinder machen, was sie wollen. Und so wachsen sie auf, auch Jugendliche. Es gibt auch so viele Ratgeber für die Kinder. Wenn dein Vater dir was sagt, dass du nicht darfst, kannst du ihn anzeigen. Kennt ihr das? Du darfst nichts mehr machen. In der Schule. Ich gebe Religionsunterricht in unserer Schule, aber gut, das ist unsere Schule. Da von vorne gibt es Gebet und gibt es auch Andacht und alles. Aber ich kann mir mal vorstellen, und da sehe ich auch, welche Kinder die nicht aus adventistischen Familien kommen, die so lebhaft sind und so. Und du kannst 10-mal sagen, aber irgendwie muss man etwas finden. Wir sind keine anti-autoritäre Schule, sondern die Kinder sollen das auch lernen. Abendmahl mit Jesus feiern. Ihn in dein Leben reinnehmen. Seinen Leib essen, symbolisch. Sich ernähren mit dem Leib Jesu. Sein Blut trinken, symbolisch. Der dich frei macht von aller Sünde und Ungerechtigkeit, wenn du das willst. 4. Stufe ist das. Und dann ist es die 5. Stufe, ist es gerade da, wo der Thron Gottes steht. Das ist jetzt Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Willst du das? Alles, was wir hier auf Erden bekommen, erreichen können, so ein tolles Leben und so, wie sagt die Bibel, das ist so alles nichts im Vergleich mit überschwänglicher Gnade, oder wie sagt doch Paulus, was wir alles bekommen. Was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen ins Herz gekommen ist. Wir können uns nicht vorstellen. Und wollen wir das? Diese 5. Stufe ist gerade da, wo der Thron Gottes steht. Im Buch Erfahrung und Gesichte oder in manchen Büchern steht so frühere Schriften von Ellen White, ist ihre erste Vision. Und das irgendwie beschäftigt mich. Und das gibt uns auch neue Kraft. Gott hat ihr gezeigt. Sie hat in dieser Vision gesehen, die Belohnung der gläubigen und treuen Kinder Gottes, nicht nur auf dem Thron zu sitzen, auf dem Thron mit Jesus zu sitzen, ist nur ein Symbol. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Ich habe nur einen Satz hier mir abgeschrieben. Ellen White sagt, indem alles, was sie erlebt hat, wir versuchten uns an den Kampf auf Erden zu erinnern, aber im Vergleich zu der uns umgebenden Herrlichkeit schienen sie so klein. Und wir sangen, Halleluja, der Himmel ist leicht genug zu erlangen. Und das ist unser Ziel. Jesus ruft uns auf. Und er sagt, komm, folge mir nach. Wir können auch Ausreden finden. Lass mich zuerst mal in Rente kommen. Lass mich zuerst mal mein Haus zu Ende bauen. Lass mich zuerst mal dies und jenes tun. Wenn man so denkt, dann ist man in einer Gefahr. Denn wir wissen nicht, was danach passiert. Jetzt ist der Ruf Gottes. Jetzt ist der Ruf von Jesu, was wir gelesen haben. Und nicht jetzt irgendwelche Ausreden zu suchen. Und die, die Jesus nachfolgen, fragen mit Recht. Ja, wir haben alles verlassen. Jetzt folgen wir. Wir sind treu. Wir geben unser Leben für dich und so weiter. Was können wir erwarten? Und Jesus sagt ganz deutlich, mit mir zu sitzen. Auf meinem Thron. In diesem Text wollte ich diese 5 Stufen betonen. Und jetzt nochmal als Zusammenfassung. Ich stehe vor der Tür, klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, wenn jemand überhaupt meine Stimme hören wird, und die Tür seines Herzens auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Alles symbolisch ganz schön dargestellt. Und das Belohnung für das alles, die Herrlichkeit Gottes in der Ewigkeit. Wenn wir nur in diesem Leben mit Jesus leben und auf Segen Gottes hoffen, dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Mein Wunsch und mein Gebet für Gott, für uns alle, ist, dass wir dieses Ziel erreichen. Es sind nur 5 Stufen, die nicht leicht sind. Bei jeder Stufe steht, wer überwindet. Man muss viel überwinden. Aber als Überwinder, als Sieger, können wir mit Jesus in seiner Herrlichkeit leben. Das will ich. Und ich tue alles, dieses Ziel zu erreichen. Das wünsche ich auch euch. Jeder für sich soll eine Entscheidung treffen. Ich will das. Herr Jesus, hilf du mir, das zu überwinden, was ich noch überwinden muss, um mit dir auf deinem Thron zu sitzen. Nur so hat mein Leben einen Sinn. Alles andere ist im Endeffekt sinnlos. Vor allem, wenn man zu einem Alter kommt und wenn das Leben zu Ende geht, dann sieht man, dass alles irgendwie sinnlos war. Möge Gott uns segnen, dass wir treu bleiben auf seinem Wege, dass wir Überwinder sind und dass wir zusammen, wie wir hier sitzen, mit allen unseren Lieben, unseren Kindern, Jugendlichen, die Throne bekommen und die Ewigkeit mit Gott verbringen. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle. Amen. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderschönen Sabbattag, den du uns schenkst, für diese Gemeinschaft, die wir hier erleben dürfen, mit dir, miteinander, mit deinem Wort. Ich danke dir, dass du eine Herrlichkeit für uns vorbereitest. Ich danke dir, dass du uns auch den Weg hilfst, Überwinder zu sein. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns. Du möchtest jeden Einzelnen bei dir haben. Du machst nicht Selektion solche und solche oder die nicht, sondern du möchtest jeden Menschen retten. Jeden, der mit dir Überwinder wird. Bitte hilf du uns. Es gibt so viele Sachen, die wir überwinden müssen, damit wir mit dir auf deinem Thron sitzen können. Das ist unsere herrliche Zukunft. Und das wollen wir. Das Leben nur auf dieser Erde kommt irgendwann zu Ende. Und da kann man fragen, was habe ich davon? Aber wenn wir die Herrlichkeit erreichen mit dir, wie du in deinem Wort gesagt hast und versprochen hast, dann wissen wir, wir haben unser Ziel erreicht. Ich bitte dich, Vater, für jeden Einzelnen von uns, für jeden Einzelnen, für alle aufrichtigen Gläubigen, die dir nachfolgen wollen, bitte dich für unsere Kinder, unsere Jugendlichen. Es ist nicht leicht in der heutigen Zeit mit allen Versuchungen und trotzdem Überwinder zu sein. Aber du kannst jedem helfen, zu wachsen, alle Stufen zu gehen mit dir, Herr Jesus, und dann alles zu vergessen und mit dir zu sitzen, wie du auch uns versprochen hast. Ich danke dir dafür. Segne uns auch an diesem Rest des Sabbattages. Lass uns immer wissen, dass wir in einer heiligen Zeit sind, dass wir dich verherrlichen und das tun, was auch uns näher zu dir bringt. Wir danken dir für alles. Im Namen Jesu. Amen. Amen.